Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die Vorschau auf das Western Conference Final ist das Thema der heutigen Sendung. Die Dallas Stars spielen gegen die Edmonton Oilers. Ja, und beide Teams, die hatten, würde ich sagen, eine etwas unterschiedliche reguläre Saison, was den Verlauf betrifft und am Ende auch so ein bisschen, was das Ergebnis betrifft. Die Stars im Grunde von vorneweg mit an der Spitze der Central Division. Am Ende haben sie die gewonnen mit 52 Siegen, 113 Zählern. Die Edmonton Oilers, die hatten einen etwas durchwachsenen Start. Da ist dann der Coach ausgewechselt worden. Mittlerweile statt Jay Woodcroft Chris Knobloch hinter der Bande bei den Oilers. Und am Ende waren es dann 49 Siege, knapp unter 50 und 104 Punkte. In den Playoffs, da hatten die Dallas Stars den deutlich schwereren Weg. Sie haben erstmal den Titelverteidiger in 7 Partien niedergerungen, die Vegas Golden Knights. Da begann es mit einem 0-2 Start. Und danach die Mannschaft, die vor 2 Jahren den Stanley Cup gewonnen hatte, die Colorado Avalanche. Auch da stand es 0-1 in der Serie. Dann aber am Ende die Dallas Stars mit 4-2 weitergekommen und jetzt zum zweiten Mal hintereinander im Western Conference Final. Die Oilers hatten in der ersten Runde die Los Angeles Kings als Gegner. Da haben sie sich souverän durchgesetzt mit 4-1. Und dann hatten sie die Vancouver Canucks, den Division-Sieger der Pacific, als Mannschaft auf der anderen Seite in der zweiten Runde. Und da haben sie sehr viele Schwierigkeiten gehabt. Am Ende dann in 7 Partien durchgesetzt, 2-3 zurückgelegen. Und das war ein ganz, ganz hartes Stück Arbeit für die Oilers, die ja auch vor nicht allzu langer Zeit im Conference Final waren im Westen. Das ist 2022 gewesen. Also beide Teams durchaus in den letzten Jahren mit Erfolg in den Playoffs. Wenn man aber die Saison, die zweite Saisonhälfte nimmt, dann waren die beiden Teams, die Oilers und die Stars, die besten in der Western Conference. Die Oilers hatten 67 Punkte seit dem 1. Januar und die Dallas Stars 65. Also das spricht auch vielleicht eher so ein bisschen dafür, wie dann letzten Endes dort auch die Kräfteverhältnisse insgesamt vielleicht waren. Und in der regulären Saison gab es auch 3 Partien. Davon haben die Stars 2 gewonnen und einmal Edmonton dann nach Overtime den Sieg erzielt. Die Serie zwischen den Edmonton Oilers und den Dallas Stars, das ist eine Serie, die es sehr, sehr häufig gab in der NHL-Geschichte. Und zwar ist das jetzt aktuell der 9. Vergleich zwischen den beiden Teams. 2 der Serien, die gab es noch zu Minnesota North Stars Zeiten 1984 und 1991. Und das waren auch die einzigen beiden Vergleiche, die die Edmonton Oilers für sich entscheiden konnten. Dallas war dann ja umgezogen nach Texas und von 1997 bis 2003, da gab es in 7 Jahren 6 Vergleiche zwischen den beiden Mannschaften und tatsächlich von 97 bis 2001 5 Jahre hintereinander diese Partie bzw. diesen Vergleich dann in den Playoffs. Und in allen 6 Vergleichen dann in der neueren Geschichte setzen sich die Dallas Stars durch. Also da eine Historie, die sehr, sehr einseitig ist, wenn man im Prinzip dann nur die der Dallas Stars nimmt und nicht der Vorgänger-Franchise aus Minnesota. Also wäre es durchaus an der Zeit für die Oilers mal einen Vergleich gegen die Dallas Stars in den Playoffs für sich zu entscheiden. Tja, was gibt's zu sagen aktuell zu den Statistiken der Teams in den Playoffs? Die Edmonton Oilers, das Team, was von den verbleibenden 4 den besten Angriff hat, 3,83 Tore, fast 4. Im Schnitt die Dallas Stars da mit einem Tor weniger, knapp unter 3 Treffern. Bei der Defensive Da ist es so, dass die Dallas Stars da sehr gut unterwegs sind. Mit 2,38 haben sie die beste verbleibende Defensive. Allerdings sind die Oilers mit 2,75 Gegentoren auch nicht so viel schlechter. Überragend ist das Powerplay der Edmonton Oilers, 37,5%. Und auch das Penalty-Killing ist super, 91,4%. Das ist das beste Penalty-Killing der Teams, die noch in den Playoffs sind. Die Dallas Stars mit einem soliden Powerplay, würde ich sagen, bei 29%. Allerdings ist das Unterzahlspiel schlecht. Mit 69,2%. Jetzt kann man sagen, naja, Colorado hat ein gutes Powerplay. Ja, aber insgesamt jetzt Vegas war jetzt auch nicht so das überragende Überzahlspiel. Also das kann einer der Knackpunkte werden, die Special Teams zwischen diesen beiden Mannschaften. Bei den Advanced Metrics ist es so, dass die Dallas Stars den leicht besseren Corsi-Wert haben. Allerdings, was die Goals for und Expected Goals for Percentage betrifft, da gibt es einen deutlichen Vorteil. Also Dallas macht aus dem, was sie spielen, wesentlich mehr Torchancen und sie nutzen die auch. Also 55% der Goals for, 54,5% Expected Goals for, also im Prinzip 1:1 das, was sie sich auch erspielen. Edmonton ist ein bisschen besser, was die geschossenen Tore betrifft, gegenüber dem statistischen Wert, was aber vielleicht auch damit begründbar ist, dass sie sehr, sehr gute Stürmer haben und dass sie natürlich dann eben auch vielleicht diese Abschlussstärke haben und dass ein Dreiseitel und McDavid durchaus mal ein Tor schießen, was jetzt vielleicht nicht unbedingt zu erwarten war. Ja, wo gibt es einen Riesenunterschied bei der Save Percentage? Die Dallas Stars mit 94%, also Jake Oettinger mit 94% auf 1 in den Playoffs, die Fangquote der Edmonton Oilers 88,9%, Platz 14 in der NHL von den 16 Teams. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass keine der verbleibenden Mannschaften einen schlechteren Wert hat, auch wenn ich da jetzt hier die beiden Werte der Panthers und Rangers nicht direkt parat habe. Ja, wer waren diejenigen, die die Teams hierhin gebracht haben, wo sie jetzt sind? Miro Heiskanen ist Topscorer bei den Dallas Stars mit 13 Punkten. Jason Robertson dahinter, wobei man sagen muss, dass Robertson eine sehr, sehr ruhige Serie hatte gegen Colorado. Wyatt Johnston, das ist so derjenige, der vielleicht dann am meisten für Furore sorgt. Der junge Stürmer, der auch in allen möglichen Situationen trifft, der mal im Überzahlspiel trifft, bei 5 gegen 5, ein Shorthander eingestreut, in der Verlängerung, also jemand, der mit seiner wenigen Erfahrung, die er hat, sehr, sehr gut geworden ist. Ein richtiger Clutch-Player, also 11 Punkte hat er. Mit 7 Toren ist er der beste Torschütze der Dallas Stars. Und danach ist es sehr, sehr ausgeglichen, was die Spieler betrifft. Wenn man sich da anschaut, sie haben dann danach noch Jamie Benn mit 8, Tyler Seguin mit 8, die beiden Veteranen. Das ist natürlich gut, dass die auch eben entsprechend gepunktet haben, aber es gibt nicht diese Top-Heavy-Line-Up. Dafür muss man aber auch sagen, dass bei den Dallas Stars 9 verschiedene Spieler 6 oder mehr Punkte haben in der Postseason. Spricht also für die Tiefe dieser Mannschaft, spricht also dafür, dass Peter Burr da viele, viele Spieler aufs Eis schicken kann, die in irgendeiner Art und Weise dann auch Offensive generieren, und das ist ja ein Punkt, der Dallas sehr, sehr stark macht. Auf der Gegenseite, Leon Dreiseitel in den Playoffs ist der Wahnsinn. Wieder 2 Punkte im Schnitt, 24 bei 12 Partien. Connor McDavid nicht weit dahinter, allerdings nur 2 Tore, 19 Vorlagen sind dann gut für 21 Punkte, und ich glaube, sie sind, weiß ich gar nicht, das erste Team, oder auf jeden Fall haben sie 3 Scorer mit 20 Punkten oder mehr. Ich glaube, das gab es in der Geschichte der Oilers schon mal, aber Evan Bouchard als Verteidiger ist der 3. im Bunde, der da eben dann nicht 2-stellig punktet, sondern 20 Zähler hat. Und auch das ist ja schon sehr, sehr gut, wenn man dann eben auch bedenkt, dass er ja Verteidiger ist. Auch er, wenn ich jetzt eben bei Wyatt Johnston über Klatschspieler geredet habe, auch er, Evan Bouchard, ist jemand, der absolut auch in entscheidenden Situationen in der Crunch-Time da ist und da auch dann als Verteidiger seine Tore erzielt. Also das ist auch sehr, sehr wichtig, was er dann da eben dort auch mit beiträgt. Ich hatte ihn ja für den einen Fehler kritisiert gegen Vancouver, aber man muss eben auch deutlich sagen, in Spiel 6, in Spiel 7 hat er sehr, sehr gut gespielt und dann eben auch seinen Teil dazu beigetragen, dass sie diese beiden Partien am Ende der Serie dann gegen die Canucks gewonnen haben. Dazu kommt mit Ryan Nugent-Hopkins einer, der vielleicht eine etwas schlechtere reguläre Saison hatte, als das im Vorjahr der Fall war, der aber jetzt mit 16 Punkten in den Playoffs auch wieder richtig gut unterwegs ist. Und Zach Hyman, der ähnliche Statistiken hat wie in der regulären Spielzeit. Er hat 12 Spiele, 11 Tore, nur 2 Vorlagen, aber who cares? Er macht halt die Vorlagen rein, die ihm unter anderem den McDavid dort eben bietet und dementsprechend da sehr, sehr gut unterwegs. Man merkt eben, Top-Heavy-Lineup und danach wird es dann schon sehr, sehr schnell dünn. Da kommen dann noch Evander Kane und Matthias Ekholm, die 7 und 6 Punkte haben und dann ist da nicht mehr viel unten in der dritten, vierten Reihe, aber auch bei den Verteidigern der Edmonton Oilers. Ja, Dallas, ich habe es erwähnt, Jake Oettinger, Gegentorschnitt von 2,09. Das ist schon sehr, sehr gut, was er da eben dann als Gegentorschnitt hat. 91,8 ist die Fangquote insgesamt von ihm jetzt selber. Sicherlich da auch sehr, sehr gut unterwegs. Und er ist natürlich jemand, der in den vergangenen Jahren schon des Öfteren bewiesen hat, dass er seinem Team ein guter Torhüter sein kann. Er hat vor allem sich dieses Jahr stabilisiert. In der letzten Saison war es ja so, dass er, glaube ich, immer eine Partie mindestens drin hatte pro Runde, die schlecht war, wo er dann rausgegangen ist gegen Minnesota damals, gegen Seattle, gegen Vegas. In dieser Saison ist das so noch nicht der Fall gewesen. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, vorhin die Zahlen, die ich genannt hatte, also Corsi-Wert und die Fangquoten, das war alles bei 5 gegen 5. Also nicht, dass jemand jetzt irritiert ist, weil ich vorhin von einer 94% oder ja von einer 94%igen Fangquote bei Oettinger geredet habe und jetzt eben von 91,8. Das vorhin war bei 5 gegen 5, die Werte hatte ich nicht gesagt, sorry. Und das jetzt ist insgesamt. Wenn wir insgesamt gucken auf der Gegenseite bei den Oilers, da ist die Fangquote von Stuart Skinner noch schlechter. Also 88,1%. Kevin Pickard mit den mehr oder weniger 3 Partien, die er hatte, also zumindest in 3 Partien in Einsatz gekommen, der hat eine 91,5% Fangquote. Trotzdem denke ich, wird es so sein, dass Chris Knobloch da sagt, dass er die Devise umsetzen wird, die er auch dann jetzt in der zweiten Runde hatte, dass er sagt, Stuart Skinner hat uns so weit geführt, der kriegt vielleicht mal eine Pause, wenn er die mal braucht, aber letzten Endes ist er derjenige, mit dem wir so weit kommen, wie es dann auch geht. Ich glaube aber, dass er durchaus auch vergleichsweise schnell wieder Kevin Pickard mal mit einsetzt, weil er natürlich weiß, dass ab jetzt der Spielraum wesentlich kleiner ist als in den Vorrunden, speziell zum Beispiel auch gegen die Los Angeles Kings. Ja, bei den Stars, ich habe es erwähnt, sehr, sehr viel Tiefe. Allerdings haben sie einen großen Ausfall jetzt gehabt in Spiel Nummer 5 und Spiel Nummer 6 gegen Colorado, der ihnen auch da schon wehgetan hat. Also es war ja nicht umsonst so, dass sie ein Spiel da verloren haben dann und in Spiel Nummer 6 auch große Probleme hatten, zumindest 40 Minuten lang. Rob Hintz, und das ist einer, der ihnen fehlen würde, weil er einfach jemand ist, der als Center sehr gut selber etwas beitragen kann, der aber auch dafür sorgen kann, dass eben ein McDavid und oder Dreisattel, je nachdem wie dann die Edmonton Oilers auch ihre Reihen zusammenstehen, nicht so zur Entfaltung kommt. Also auch defensiv sehr, sehr wichtig, Robert Hintz, und ja, die Zeichen verdichten sich, dass er gesund sein könnte. Ich denke, er wird mindestens zum Einsatz kommen in der Serie, vielleicht sogar dann direkt von Anfang an. Das wäre schon sehr, sehr wichtig. Insgesamt, wenn ich jetzt mal auf die Stürmer schaue, hier ist noch das Lineup ohne Robert Hintz, aber selbst ohne den, erste Reihe Jason Robertson, jetzt in dem Fall wäre dann Matt Duchene dabei und Joe Pavelski. Pavelski sehr, sehr ruhig, da frage ich mich, entweder ist er wirklich alt geworden und zollt jetzt seinem Alter und der regulären Saison Tribut, das kann natürlich auch sein, das passiert eben manchmal durchaus auch Spielern, dass sie dann zwar eine ganz passable reguläre Saison spielen, aber dann irgendwie in den Playoffs runterbrechen, weil sie die Intensität nicht mehr gehen können und weil 82 Saisonspiele dann auch an einem zerren. Oder aber Pavelski ist verletzt. Das kann natürlich auch ein Punkt sein, dass er irgendwie angeschlagen ist und dementsprechend dort nicht mehr seine Tore macht. Ein Tor in 13 Spielen ist nicht gut, fällt aber eben nicht so auf, weil bis auf Craig Smith von den Stürmern, die ich hier jetzt sehe, alle getroffen haben. Und wenn jetzt Robert Hintz mit reinkommen würde, wäre der auch mit dabei. Also da hätten wirklich dann alle Dallas Stars Forwards dort ihr Tor gemacht. Zweite Reihe, Jamie Benn, Wyatt Johnston, Logan Stankoven. Auch das mit Wyatt Johnston, wie gesagt, ein absoluter Klatsch-Performer. Das ist auch interessant. Es gibt ja immer mal wieder so junge Spieler, die von Anfang an in irgendeiner Form diese Fähigkeiten entwickeln. Das ist auch, glaube ich, nichts, was man auf gewisse Art und Weise lernen kann. Das ist eine Fähigkeit, die Spieler haben, sich dann auch in diesen Situationen rein zu versetzen, vielleicht das entscheidende Battle zu gewinnen, den Puck zu holen, so wie dieser Shorthander, wo White Johnston McCarr vernascht hat. Das war, glaube ich, in Spiel 4. Das ist einfach eine Qualität und die hat er jetzt schon im zweiten Jahr, hat er letztes Jahr ja auch schon zu Teilen bewiesen und das macht einfach wahnsinnig Spaß, dem dabei zuzuschauen und total unbekümmert und ja, jemand, der ihnen sehr, sehr hilft mit seinen Treffern. Dann dritte Reihe, Mason Marchment, der ein bisschen Pech hatte, weil das Tor ja aberkannt wurde in der Verlängerung von Spiel Nummer 6. Tyler Seguin, Evgeny Dadonov, auch das richtig, richtig stark, richtig tief. Also, was sind das für Reihen? Welches ist da die erste Reihe? Welches ist die zweite Reihe? Es sind drei gute Reihen. Wenn Hintz zurückkommt, sind es drei wirklich gute Reihen. Und das ist schon etwas, was kaum eine Mannschaft in der Liga hat. Ich hatte, glaube ich, bei Florida gesagt, in der dritten Reihe spielt dann ein Rodriguez. Das ist schon auch okay. Aber Dallas ist da sehr, sehr tief und sehr, sehr gut besetzt, was da den Angriff betrifft. Ja, auf der Gegenseite haben wir ein etwas anderes Modell, das natürlich sehr auf die beiden Superstars ausgerichtet ist. Wenn man jetzt dieses Lineup hier nimmt, dann haben wir in der ersten Reihe Nugent Hopkins, McDavid und Zach Hyman. Allein die Zahlen, wenn wir halt sehen, alle drei 13, 16, 21 Punkte. Da die 19 Vorlagen, habe ich vorhin schon erwähnt, von McDavid, die 11 Tore von Hyman, das sind schon unfassbare Zahlen. Dazu kommt dann in der zweiten Reihe als Center Leon Dreiseitel mit 8 Toren und 16 Vorlagen. 2 Punkte pro Partie, habe ich erwähnt, in den 12 Spielen bisher. Das ist auch extrem gut. Dazu Dylan Holloway, auch getroffen jetzt, wichtig, auch dann in entscheidenden Spielen, dass er auch da dann eben seine Tore macht. Evander Kane mit 4 in 12 ist okay. Das ist, ja, das hilft ihm natürlich, keine Frage. Aber danach ist das große Problem der Edmonton Oilers. Die unteren beiden Reihen haben zusammen, zumindest in der Zusammenstellung, die jetzt hier gerade gewählt wird, 2 Tore, nämlich einmal Warren Fogle und Matthias Janmark, jeweils einen Treffer. Ansonsten keiner getroffen. Und damit, das behaupte ich jetzt einfach, kommen sie nicht weiter. Wenn sie nicht von irgendjemandem aus der dritten oder vierten Reihe Tore bekommen, werden die Edmonton Oilers die Dallas Stars nicht schlagen können. Das kann ich mir, ich kann es mir in gewissen Szenarien vorstellen, aber ich sag mal, in 90, 95 von 100 Fällen gelingt es ihnen nicht, ohne Tore der dritten und vierten Reihe in irgendeiner Form diese Serie zu gewinnen. Natürlich muss man auch sagen, Adam Henrik war verletzt, hat jetzt erst 6 Spiele gemacht in den Playoffs. Das wäre einer, der irgendwo dann dort Tiefe geben würde, vielleicht auch Scoring geben würde. Corey Perry wurde aussortiert, hat auch noch nicht getroffen. Das ist sicherlich etwas, was ihnen fehlt. Nicht jetzt unbedingt Perry und Henrik, aber einfach das Scoring von unten. Und ja, das ist ein Riesenproblem. Und das können zumindest auch gegen Dallas dann McDavid und Dreisaitl, glaube ich, nicht wegscoren. Wie gesagt, das ist so einer der, ich habe nachher 3 Punkte für jedes Team, einer der Knackpunkte bei den Edmonton Oilers. Auf der anderen Seite, was man natürlich wirklich loben muss, ist die Verteidigung, zumindest das erste Verteidigerpaar. Matthias Ekholm, 3 Tore, auch wichtige Treffer mit dabei. Evan Bouchard, ich habe es vorhin erwähnt, 20 Punkte, 5 Tore für einen Verteidiger. Wahnsinn. Also, wenn ich immer sage, Daniel Nurse ist überschätzt, vielleicht ist dann Evan Bouchard unterschätzt und jemand, der auch einfach eine sehr, sehr gute Entwicklung gemacht hat. Dieses Paar eben, Ekholm, seitdem er letztes Jahr kam aus Nashville, das passt so zusammen, sehr, sehr gut einfach und die beiden eben auch zusammen dann in der Lage, die Offensive zu unterstützen und das ist natürlich so ein bisschen ein kleines Stück der Ausgleich dann für die Bottom Six, wo dann nicht so viel kommt. Dazu Brad Kulik hat schon ein Tor. Cody Ceci, Mr. Game 7, hat ihn, glaube ich, Dreisaitl getauft. Auch da eben sehr, sehr gut mit dabei. Aber auch so ehrlich muss man dann sein, es hat einen Grund, dass Ceci und Nurse zum Beispiel dann zum Schluss nicht mehr zusammengespielt haben. Sie sind halt einfach schlecht als Verteidigerpaar. Das kann man auch nicht wirklich schönreden. Und das ist natürlich ein Punkt, wo du vielleicht jetzt auch bei Dallas Probleme bekommst, weil du nämlich dann nicht irgendwie ein, zwei gute Reihen hast, sondern du hast eben mehr Scoring und da kann es schon dann zu einem Problem werden, wenn hinten deine Verteidigung nicht so gut besetzt ist und du dann ja auch gegen eine dritte Reihe durchaus mal ein Tor kassieren kannst. Also das wird auch einer der Punkte sein mit für die Edmonton Oilers. Auf der Gegenseite, Offensive von den Verteidigern, die kamen bei den Dallas Stars in der Hauptsache bisher von Miro Heiskanen. Auch er 13 Punkte in 13 Spielen, also das, ne, Topscorer da, ist ja auch schon sehr, sehr gut als Defender. Dann 5 Tore eben dabei. Dazu noch einmal Esa Lindell getroffen und Ryan Suter auch getroffen, der alte Mann und das Tor. Alex Petrovic wird hier jetzt als 6. Verteidiger mitgenannt. Ja, hat er auch eben jetzt ein Spiel gemacht. Nils Lundqvist hat 12 gemacht. Was man sagen muss, Dallas hat im Grunde mit 5 Verteidigern agiert. Das hatte ich ja schon vor der Serie gegen die Avs gesagt, dass das ein Problem werden könnte. Gegen Colorado war es keins, weil Pete DeBoer in der Lage war, die Matchups sehr, sehr gut auch zu verteilen und weil sie natürlich auch extrem diszipliniert gespielt haben. Also Chris Tanev ist so der heimliche MVP, würde ich sagen, vor allem in Runde 2 gewesen, der Dallas Stars, mit seinem Spiel gegen den McKinnon, den hat er sehr, sehr gut rausgenommen. Vorteil Edmonton natürlich, sie haben nicht nur McDavid, sondern mit Leon Dreisaitl noch einen zweiten dazu. Bei Colorado kann man jetzt philosophieren, was da gefehlt hat. Zum Beispiel einen Nichushkin aus anderen Umständen, das wäre natürlich dann besser gewesen. Aber einfach bleiben wir bei dem Matchup. Die Edmonton Oilers haben da dann den Vorteil, dass sie wirklich auch splitten können, vielleicht das dann auch machen oder aber dieses Überfrachten an Offensive dann machen, wenn sie Dreisaitl und McDavid in eine Reihe stellen. Da gibt es natürlich verschiedene Kombinationen, die dann da eben entsprechend helfen können. Wobei auch da muss man sagen, Heiskanen zum Beispiel ist vielleicht auch unterschätzt, wenn man jetzt sagt, Tanev kriegt dann, wenn sie denn in zwei Reihen spielen, McDavid als Reihe, dann kriegt eben Heiskanen die Dreiseitelreihe zusammen mit Thomas Harley, ist aber auch nicht so schlecht, was die Verteidigung betrifft. Also, und es gibt ja auch immer den alten Spruch, die beste Verteidigung ist gute Offensive. Also auch da kann Miro Heiskanen sicherlich in irgendeiner Form dann auch gut spielen, vielleicht gegen den McDavid. Ja, im Tor, wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, brauchen wir nicht groß sagen, Jake Oettinger ist ein Weltklasse-Torhüter bei den Edmonton Oilers. Ist es die Situation, die auch andere Teams schon hatten, auch in den letzten Jahren und damit auch Stanley Cups gewonnen haben. Stuart Skinner muss gut genug sein. Er darf ihnen keine Spiele verlieren. Wenn er ein Spiel holt und ein Spiel klaut, so wie zum Beispiel die eine Partie gegen die Los Angeles Kings, klar, super, alles toll, aber mit allem Respekt, die Los Angeles Kings sind nicht ansatzweise auf dem Niveau, was die Dallas Stars haben. Deswegen kann ich mir das schwer vorstellen. Er muss so gut halten, dass die Top-Heavy-Offensive der Edmonton Oilers die Spiele gewinnen kann. Und ja, wenn man dann schon mal schauen auf meine Keys eben, beziehungsweise vielleicht schauen wir auch nochmal auf die Trainer natürlich, da ist so ein bisschen auch der Unterschied, also wir haben die Spielphilosophien, beziehungsweise die Teamzusammensetzung, will ich es mal eher nennen, die sehr unterschiedlich sind, eben sehr ausgeglichen auf der einen Seite, sehr ausgeglichen und sehr gut, auf der anderen Seite oben sehr, sehr gute Spieler, auch in der Verteidigung sehr, sehr gut, Torhüter eher so mittelmäßig bei Edmonton und dann fehlt eben da die Tiefe. Das sind so grob jetzt erstmal die beiden Konzepte. Bei den Coaches haben wir halt einen sehr, sehr jungen Coach, der es aber auch direkt geschafft hat ins Conference Final, muss man ja auch sagen, mit Knobloch. Und Pete DeBoer, der ein Veteran ist, ein absoluter Veteran, der aber eben auch noch keinen Stanley Cup gewonnen hat, der seine Teams immer sehr, sehr weit bringt und ihnen quasi die Chance gibt auf eine Finalteilnahme, auf einen Stanley Cup, aber noch nicht über den Hump gebracht hat, also noch nicht letzten Endes dann auch den Titel geholt hat. Und das ist so ein kleines Manko, was er eben hat. Er hat klar diese Historie, Spiel 7, sehr, sehr gute Bilanz. Das ist alles was, was für ihn spricht als Trainer. Aber trotzdem, wenn man jetzt knallhart unten den Strich drunter macht, Knobloch hat 0 Stanley Cups, Pete DeBoer hat auch 0 Stanley Cups. Also letzten Endes, was ist das wert? Was ist die Vorgeschichte wert? Er ist ein sehr, sehr erfahrener Coach. Er ist jemand, der auch gute Anpassungen macht. Er ist jemand, der sich auch am Gegner orientiert. Hat man jetzt eben gegen Colorado gesehen, dass er da, finde ich, dann auch sehr, sehr gute Matchups sich selber rausgesucht hat. Und Ja, aber auch bei Chris Knobloch muss man ja auch sagen, da gab es viel Kritik in dem Sinne, dass sie ja 2-3 zurückgelegen haben. Und trotzdem hat er dann auch seine kleinen Stellschrauben gedreht. Die Oilers sehr, sehr gut eingestellt in Spiel Nummer 6. In Spiel Nummer 7 war jetzt auch, die Kollegen in Nordamerika haben diese Auszeit gelobt, nachdem Vancouver nochmal auf 2-3 reingekommen ist, dass er da sein Team einfach beruhigt hat, dass er sie da nochmal neu eingestellt hat, einfach fokussiert hat, und danach haben sie dann auch sein Konzept umgesetzt. Und das ist schon etwas, ja, wirklich eine gute Entwicklung, muss ich echt sagen, und für einen First-Year-Coach auch einfach etwas, was nicht unbedingt zu erwarten ist. Also da auch ein richtig guter Coach. Natürlich, wie gesagt, der Faktor Erfahrung würde dann eher für Pete DeBoer sprechen und damit eben da so ein kleines Prozentchen mehr auf Seiten der Dallas Stars sein. Dann kommen wir mal zu meinen drei Keys, die ich mir für jedes Team aufgeschrieben habe. Bei Dallas ist es ganz einfach, die Defensive, die Defensive gegen McDreisaitl habe ich es genannt, also Tanev. Und vielleicht auch Robert Hintz, wenn er dann zurückkommt, eben dann auch auf der Center-Position sehr, sehr gut spielen. Das Death-Scoring, dass sie also, wenn bei den Oilers die dritte, vierte Reihe drauf ist, oder aber wenn zum Beispiel Dreiseitel dann in einer mit McDavid spielt, dass sie einfach die Matchups gegen die anderen Reihen gewinnen müssen, dass sie da ihr eigenes Death-Scoring durchziehen und dass sie natürlich auch bei Edmonton nicht zulassen, dass da einer unten irgendwie in den Reihen heiß läuft. Und ein richtig wichtiger Faktor natürlich die Disziplin, denn wir wissen, das Powerplay der Edmonton Oilers ist sehr, sehr gut. Penalty Killing Unterzahl der Dallas Stars ist schlecht bisher gewesen in den Playoffs. Dementsprechend kann das ein entscheidender Faktor für diese Serie sein. Auf der Gegenseite bei Edmonton wird es wichtig sein, dass CeCe und Nurse nicht gar zu schlecht spielen. Wie gesagt, auch da muss man abwarten, wie dann aufgestellt wird, welche Verteidigerpaare es da gibt. Sie brauchen Additional Scoring. Sie brauchen jetzt nicht dieses Death Scoring, deswegen habe ich es auch unterschiedlich genannt, der Dallas Stars, aber sie brauchen 1, 2, 3 Tore in der Serie, mal in einem Spiel ein Tor, dass du irgendwie dann auch die Unterstützung bekommst vorne für die Top-Stürmer. Und sie brauchen Goaltending, was passabel ist, um dann eben entsprechend dort auch eine Chance haben oder eine Chance zu haben, diese Partien zu gewinnen. Die Dallas Stars sind eine Mannschaft, die den Gegner auf ganz unterschiedliche Art und Weise schlagen kann. Das haben wir in der regulären Saison gesehen, das haben wir jetzt auch in den beiden Serien gesehen, gegen zwei etwas unterschiedliche Teams, wo sie sich jeweils darauf eingestellt haben, die Stärken des Gegners zu minimieren, und dann sind sie gut genug, selber auf die Art und Weise Spiele zu gewinnen. Das ist ein Riesenvorteil, den Dallas hat, wesentlich flexibler als andere Teams. Bei Edmonton ist es eben so, sie werden Spiele brauchen, wo Dreiseitel und oder McDavid ihnen die Partien gewinnen. Nicht unbedingt durch eigenes Scoring, aber vielleicht mal durch eine Strafe rausgeholt, vielleicht dadurch, dass sie halt Vorlagen geben, dass sie irgendwie ins Powerplay kommen. Das ist das, was Edmonton benötigt. Und ja, das ist, der Punkt ist eben, das habe ich vorhin gesagt, der Spielraum wird immer kleiner in diesen Runden. Es sind nur noch 4 Teams, 2 jetzt im Westen. Und die Edmonton Oilers haben eben nicht mehr die Möglichkeit, groß Fehler auszugleichen. Und ich glaube, dass das am Ende das Problem sein wird gegen die Dallas Stars, dass sie an der einen oder anderen Stelle eben Fehler machen werden, wie auch immer, und dass die Dallas Stars sie durch diese Ausgeglichenheit und weil sie einfach mehr Spieler haben, die dann diese Fehler ausnutzen können, dort einen Vorteil haben. Und natürlich, sie haben eben auch mit Oettinger einen Torhüter, der dir eher regelmäßig ein Spiel klauen kann, als das dann zum Beispiel auf der Gegenseite einen Stuart Skinner machen kann. Deswegen glaube ich am Ende, es wird eine sehr, sehr spannende Serie. Es wird hoffentlich auch eine lange Serie. Aber ich befürchte dann eben auch aus deutscher Sicht mit der Dreiseitelbrille, dass die Edmonton Oilers da wieder scheitern werden und dass am Ende dann Dallas sich in 7 durchsetzt. Ich liege gerne falsch, ne? Also auch da, ich würde mich sehr, sehr freuen, auch wenn da die Edmonton Oilers sich durchsetzen, weil es ja viele Fans auch gibt, weil auch die Historie jetzt so ist, dass sie lange keinen Stanley Cup hatten, wobei man auch sagen muss, ich sage das ja oft scherzhaft, dass Dallas noch gar keinen gewonnen hat, wegen des Brett Hull Tors 99, aber auch Dallas wartet ja schon vergleichsweise lange. Das sind übrigens, und jetzt rechne ich es mal aus, das ist aber auch nicht so schwer, es sind 25 Jahre, die Dallas Stars warten. Und an der Stelle übrigens nochmal danke für den Hinweis bei Twitter und Entschuldigung dafür, dass die New York Rangers von mir schon wieder auf 40 Jahre Wartezeit hochgestuft wurden. Es sind tatsächlich erst 30 Jahre seit dem letzten Stanley Cup für die Blue Shirts. Also da habe ich in der letzten Folge bei der Vorschau aufs Eastern Conference Final einen Fehler gemacht. Also mein Tipp, Dallas Stars in 7 und damit dann der Einzug ins Stanley Cup Finale. Wenn ihr das anders seht, schreibt mir sehr, sehr gerne @Lars_mal bei X. info@sportpassion.de, das wäre die E-Mail-Adresse. Und ansonsten gilt natürlich wie immer, ihr könnt mich unterstützen vielfältig. Einmal natürlich dieser kleine Auftrag an euch, wenn ihr bei Spotify einmal im Urlaub streamt, dann machen wir irgendwann die Weltkarte voll hoffentlich. Und auf der anderen Seite natürlich über viele Wege, abonniert den Podcast, sagt es weiter, teilt den Podcast, wo auch immer ihr das macht, bewertet ihn, wo auch immer ihr ihn hört. Und ihr kennt die Wege über Steady oder PayPal. Wenn ihr auch ein bisschen was dann finanziell beitragen wollt, könnt ihr das auch machen. Alles dazu findet sich in den Shownotes. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.